Herr, wir kommen heute Abend zusammen, um still zu sein und zu hören, was du uns zu sagen hast. Wir kommen aus einem Tag mit viel Druck, mit viel Arbeit und sind müde und matt. Aber du kannst uns aufrichten, du kannst uns beflügeln und neue Freude schenken. Wir möchten dich bitten, dass du redest durch dein Wort. Amen. Nehemia 6 stehen wir, Nehemia 6. Nehemia begegnet den Nachstellungen seiner Feinde. Wir haben ja bis jetzt besprochen, dass in diesem Buch Nehemia das alles anschauliche Berichte sind von einem Ereignis damals, als Nehemia die Stadt wieder aufbaut, Jerusalem. Und trotzdem ist das Ganze auch für uns gleichnishaft interessant und wichtig, wie man das Werk Gottes ausrichten soll. Darum interessiert uns dies. Wir haben ja dieses Ziel. Wir wollen die Stadt Gottes bauen. Wir wollen mithelfen, dass die Sache Gottes in unserer Welt gebaut werden kann. Und nun haben wir heute mit den Nachstellungen der Feinde zu tun. Und als Sanballat, Tobia und Geshem, der Araber und unsere anderen Feinde erfuhren, dass ich die Mauer gebaut hätte und keine Lücke mehr darin sei, wiewohl ich die Türen zu der Zeit noch nicht in die Tore gehängt hatte, sandten Sanballat und Geshem zu mir und ließen mir sagen, komm und lass uns in Kephirim im Tal Ono zusammenkommen. Sie gedachten mir aber Böses anzutun. Ich aber sandte Boten zu ihnen und ließ ihnen sagen, ich habe ein großes Werk auszurichten und kann nicht hinabkommen. Es könnte das Werk liegen bleiben, wenn ich die Hand abtäte und zu euch hinabkäme. Sie sandten aber viermal zu mir in dieser Weise, und ich antwortete ihnen in der gleichen Weise. Da sandte Sanballat zum fünften Mal seinen Diener zu mir mit einem offenen Brief in seiner Hand. Darin war geschrieben, unter den Leuten geht das Gerücht, und Geshem hat's gesagt, dass du und die Juden abfallen wollen, dass du darum auch die Mauer baust und du wollest ihr König werden. Und du habest dir Propheten bestellt, die in Jerusalem von dir ausrufen und sagen sollen, er ist der König in Juda. Nun, das wird vor den König kommen, so komm nun und lasst uns miteinander Rat halten. Ich aber sandte zu ihm und ließ ihm sagen, es ist nichts von dem geschehen, was du da sagst. Du hast es dir in deinem Herzen ausgedacht. Denn sie alle wollten uns furchtsam machen und dachten, sie sollen die Hand abtun vom Werk, damit es nicht fertig werde. Da stärkte ich umso mehr meine Hände. Und ich kam ins Haus Schemajas, des Sohnes Delajas, des Sohnes Mehetabels, der gerade behindert war. Und er sprach, lass uns zusammenkommen im Hause Gottes, im Innern des Tempels, und die Türen des Tempels zuschließen, denn sie werden kommen, dich zu töten. In der Nacht werden sie kommen, damit sie dich töten. Ich aber sprach, sollte ein Mann wie ich fliehen, sollte ein Mann wie ich in den Tempel gehen, um am Leben zu bleiben, ich will nicht hineingehen. Denn ich merkte, dass nicht Gott ihn gesandt hatte, denn er sagte die Weissagung über mich, weil Tobia und Sanballat ihm Geld gegeben hatten, damit ich mich fürchten und so handeln und mich verfehlen sollte, dass ein böses Gerücht aufkäme, damit sie mich verhöhnen könnten. Gedenke, mein Gott, des Tobia und Sanballat nach diesem ihrem Tun auch der Prophetin Noadja und der anderen Propheten, die mich abschrecken wollten. Und die Mauer wurde am 25. Tag des Monats Elul in 52 Tagen fertig. Und als alle unsere Feinde das hörten, fürchteten sich alle Völker, die um uns her wohnten. Und der Mut entfiel ihnen, denn sie merkten, dass dies Werk von Gott war. Auch sandten viele Vornehme aus Juda an jenen Tagen Briefe an Tobia, und von Tobia kamen Briefe zu ihnen. Es gab nämlich viele in Juda, die sich ihm verschworen hatten, denn er war ein Schwiegersohn Schechanjas, des Sohnes Arachs. Und sein Sohn Johanan hatte zur Frau die Tochter Meschulams, des Sohnes Berechias, und sie sagten vor mir Gutes von ihm und trugen ihm meine Worte zu. Da sandte Tobia Briefe, um mich abzuschrecken. Wir lesen die paar Verse noch vom 7. Kapitel. Als wir nun die Mauer gebaut hatten, hängte ich die Türen ein und es wurden die Türhüter, Sänger und Leviten eingesetzt und ich setzte über Jerusalem meinen Bruder Hanani und den Burgvogt Hanania, der ein treuer Mann war und gottesfürchtig vor vielen anderen und ich sprach zu ihnen, man soll die Tore Jerusalems nicht auftun, ehe die Sonne heiß scheint. Und während sie noch am Himmel steht, soll man die Tore schließen und verriegeln und man soll Wachen aufstellen aus den Bürgern Jerusalems, die einen bei ihrer Wachmannschaft, die anderen ihrem Haus gegenüber. Und dann kommen die Listen mit den Bewohnern. Warum lesen wir eigentlich die ganze Geschichte? Der Nehemia hat ein Unternehmen gestartet, das verrückt war. Wahnsinnig. Eigentlich war das nicht zu leisten. Selbst für einen tollkühnen Planer war dies einfach undenkbar. Ich möchte Ihnen nochmal in Erinnerung rufen, wie das war, als Nehemia mit seinem Esel bei Nacht um die Stadt herumreiten wollte und er konnte nicht vor den Trümmern, so waren die ganzen Mauern zerstört. Und nun kam der Nehemia und sagt, lasst uns das wieder aufbauen. Niemand von den Nachbarn hat das für möglich gehalten, dass das Werk gelingen kann. Und das ist ja für uns wichtig. Wenn wir an das Werk Gottes gehen, und um das handelt es sich bei dem Wiederaufbau Jerusalems, dann mag das unsinnig, viel zu schwer erscheinen, wo es im Glauben begonnen wird, geht das. Und wir bringen plötzlich das fertig, weil Gott dahinter steht. Das ist jetzt ganz wichtig, wenn wir dieses Büchlein Nehemia lesen, dass alle Dienste, die für Gott je gewagt wurden, von vornherein aussichtslose Unternehmungen waren. Ich habe mir eigentlich heute Abend wieder überlegt, sollte man Ihnen nur wieder erzählen von den Gründungen im Reiche Gottes, wo solche kühnen und mutigen Unternehmungen begonnen wurden. Mich fasziniert ja immer wieder dieses Buch, das ich Ihnen schon oft empfohlen habe, wie William Booth die Heilsarmee gegründet hat. War ja bloß ein ganz schlichter Kaufmannslehrling in einer Pfandleihe. Aber der für Gott etwas tun wollte in diesem völlig zerrütteten London unter den leidenden Menschen, denen niemand half. Und er sagt, da muss man doch was tun. Gott will das. Und ich will für Gott kämpfen. Und da gelingt es ihm, ein Werk aufzubauen. Aber, das ist jetzt wichtig, von Anfang an sind Feinde da. Nicht, weil die Christen böse Leute wären und nicht im Frieden leben könnten, sondern wo man für Gott einen Dienst tut, kämpft der Teufel mit Macht dagegen. Das müssen Sie verstehen. Wahrscheinlich ist das überhaupt das Schwerste im Dienst für Gott. Wenn wir jetzt im Sommer die Evangelisation planen, dort auf dem Schillerplatz, müssen Sie wissen, das ist in der Hölle Großalarm. Der Teufel will nicht, dass hier Menschen zum Glauben kommen. Und das Einzige, wo man gegen all diese Widerstände der Finsternis und des Teufels und der dunklen Mächte angehen kann, ist in der Kraft Gottes und im Glauben. Also, wie wir am Sonntag auf die Königstraße gegangen sind, ich war die Stunden vorher so müde, vielleicht war es doch ein Wahnsinn, wenn der Jugendchor noch mitgegangen wäre. Und dann haben sie ein paar miterlebt, wir waren dann, wie viel waren wir denn um 5? Waren wir 7 oder waren wir 9? Ich habe gesagt, so, es war recht, da sind noch so 2 nette Mädchen aus Rohracker gekommen. Ich sagte, von der OM waren die ganz erfüllt vom Treffen in Bonn. Ich sagte, also, heute klappt's nicht, wir müssen es absagen. Und dann haben wir angefangen zu singen. Und ich habe gesagt, es gibt keine Botschaft. Nach dem dritten Lied, wie gesagt, singt weiter, da bleibt heute niemand stehen. Und dann geschah es, dass die Menschen hörten. Ich würde fast sagen, in aller Schwachheit, es war diesmal eigentlich, selten hat man so gespürt, dass die Menschen irgendwo sogar nickten und mit der ganz schlichten Botschaft vom Auferstandenen hörten. Ich wollte ein Clown sein wie Krog und ich wollte mit 6 Pauken schlagen, aber ich kann es nicht, aber ich kann nur die Botschaft von Jesus und der Bibel ausrichten und dann wirkt Gott. Und man hat beides gespürt. Alle Hindernisgründe und der Herr wirkt. Jeder Dienst muss im Glauben ergriffen werden. Ich habe einen Brief an unsere Entwicklungshelfer geschrieben, habe denen gerade gestern noch das ein wenig erzählt, um sie zu ermutigen, und sagt, bei mir war so eine Hilfe, meine Frau, die hatte immer mehr Ausdauer als ich, also ich wollte immer davonlaufen. Und die sagt, jetzt machen wir es und jetzt geht's uns, warte, es geht. Wir müssen einander stärken, dass wir im Dienst für Gott nicht umkippen und nicht wackeln. Dass wir sagen, so, jetzt machen wir's. Ich weiß auch nicht, warum so viele gesagt haben, ich habe es auf dem Notizenzettel nicht gelesen. Ich sage, ja, sitzt ihr auf euren Ohren oder Augen oder wie macht ihr das? Oder habt ihr Binden vor den Augen? Aber es war irgendwie, alle Widerstände waren diesmal da und der Herr gab Segen. Also das ist die Feindschaft. Die Feindschaft, die kommen muss bei jedem Werk des Herrn. Als William Booth die Heilsarmee begann, kamen die Widerstände von seiner eigenen Kirche. Und die wollten nicht, dass er das macht. Lesen Sie es mal noch nach. Und wie er da in der Synodenversammlung saß und die ihn verdonnert haben und sagen, er soll sich jetzt ein Kommando der Kirche unterwerfen. Und der junge Mann sagt, ich muss doch raus auf die Straße und evangelisieren. Dreht er sich um und oben steht seine Frau. Und die Ketterin steht auf und läuft raus. Es war der Bruch mit der Methodistenkirche. Und von dem Tag an gründeten sie eine eigene Kirche. Für den William Booth war klar, Gott ruft mich zu diesem Dienst und selbst wenn alle mich verlassen, ich mache weiter. Und nicht, weil er streitsüchtig war, sondern weil Spaltungen sogar sein müssen. Spaltungen. Es gibt Spaltungen, die wir aus menschlichem Ehrgeiz und aus Eifersucht tun und um unserer eitlen Ehre willen. Und es gibt Spaltungen, die sein müssen um der Wahrheit willen. Ich bekenne mich jedenfalls mit Nachdruck zur Spaltung der Reformation und zu vielen anderen Spaltungen, die segensreich waren. Da müssen wir uns immer prüfen, woher das kommt. Aber wenn Sie das einmal sehen, wie die Anfangsgeschichte auch in der Mission immer ganz, ganz kümmerlich war. Wir haben am 1. Mai die große Gelegenheit, dass der Leiter der großen Sudan-Interior-Mission aus Äthiopien unter uns ist, Dr. Bruce Adams, und wahrscheinlich nach dem Gottesdienst noch etwas erzählt, was sie gerade dort erleben und vom Entstehen dort der Kirche in Äthiopien. Aber wenn man da zurückgeht, dass am Anfang ein einzelner Mann stand, ganz allein, der nicht einmal von seiner Kirche verstanden wurde, sondern dieses Werk begonnen hat gegen alle Widerstände. Lesen Sie das in der Lebensgeschichte von Nommensen oder lesen Sie es in der Diakonie. Ich erzähle das so gern bei dem alten Friedrich von Bodelschwing, dem Gründer von Bethel, dem sie zweimal das Haus in Eben-Ezer angezündet haben, damit er keine Kranken mehr nach Bethel bringt. Keine Geisteskranken. Da waren so viel Widerstände da. So viel Hass, so viel Feindschaft von der Bielefelder Bevölkerung. Da sollten Sie einmal registrieren, dass da nie der Beifall stand dabei war oder kam, sondern der kommt erst 100 Jahre später. Da war Feindschaft, Widerstand und Hass. Alle gesegneten Werke müssen durch, auch bei Nehemia, der Aufbau Jerusalems. Es waren zuerst die Feinde aus der Umgebung, die das Werk hindern wollten. Und dann kamen, nachdem endlich die Mauern fertig waren, und sie hatten dann immer den Speer in der Hand und hatten mit der anderen Hand dann die Kelle geführt und den Zement da unter die Steine geworfen und dann die Steine aufgesetzt. Dann kamen noch ein paar andere, die das Werk hindern wollen. Jetzt kommt's trickreich. Zuerst kommt der massive Ansturm. Und dann kommt der trickreiche Ansturm. Wir müssen beides unterscheiden. Heute haben wir den trickreichen Ansturm, als das Werk schon vollendet war. Das ist ganz schlimm. Das Werk ist gelungen, dann kann ja der Feind, der Teufel oft auch die alle untereinander uneins machen. Das ist oft so, dass die gesegnetsten Werke zerbrechen am Streit der Gläubigen. Hier versucht nun der Teufel eine ganz andere Methode. Er versucht nun, den Nehemia dort runterzubringen ins Tal Ono. Da hatten sie offenbar eine Falle gebaut. Und da wollten sie den Nehemia einfach überfallen. Wir sind ja alle auch so erschüttert über die Flugzeugentführung und was Menschen tun können. Es kommt ja immer wieder so zum Vorschein. Mir ist das Allerschlimmste an der Geiselentführung des Flugzeugs, dass ausgerechnet der Yasser Arafat, der oberste Zauberpriester aller Terroristen, sich als Vermittler und Friedensstifter anbietet. So verlogen kann die Welt sein. Wie viel Menschen der auf dem Gewissen hat. Aber der ist der Friedensengel, der noch alle um den Hals fällt und küsst. Zumindest einen schrecklichen Blutbad in München bei der Olympiade und viele andere. Aber das war schon zu allen Zeiten so. Der Nehemia steht in wirklicher Lebensgefahr. Lebensgefahr. Die bauen ihm eine Falle, komm runter, wir wollen mit dir nur reden und so weiter. Das war nur eine Sache, um den Nehemia zu schnappen und dann irgendwo verschwinden zu lassen. Das ist eine gefährliche Sache. Wie soll man das durchschauen können? Wie soll man das überhaupt wissen können? Das ist eine Verführung. Komm herunter. Eine Verführung. Verführung kann bei uns kommen in verschiedener Gestalt, dass einer sagt, komm doch, lädt uns ein, mach da mit, oder es kommt ein Ratgeber, der uns irgendetwas Neues einreden will. Es kann ein Druck sein, dass einer sagt, das darfst du nicht mehr so machen, du musst dich jetzt anpassen. Wir kennen ja diese Art des Hineinredens in vielfältiger Form, auch da, wo wir im Dienst für Gott stehen. Es erlebt ja schon ein einzelner Christ, wenn er in seinem Leben klar seinen Weg geht und sagt, ich möchte meinem Gott dienen und ich habe mir klare Weisung geholt im Wort Gottes, dass dann von irgendwoher einer kommt und sagt, du kannst doch heute nicht mehr so nach dem Wort Gottes leben, lass das doch und so weiter. Die Verführung. Mir ist ganz wichtig, dass Nehemia Verführung durchschaut. Wie? Ich weiß nicht, wie das geht. Er durchschaut sie. Gottes Geist sagt ihm, geh nicht. Uns bekümmert das ja oft, wie sollen wir so etwas erkennen können. Ich möchte Ihnen den Rat geben, halten Sie sich auch an Christen, von denen Sie wissen, die haben die Gabe, falsche Dinge schneller zu durchschauen. Wissen Sie, wir haben ja verschiedene Gaben. Und das, was der Apostel Paulus nennt, die Gabe, Geister zu unterscheiden, ob das gute oder böse Geister sind, die haben manche Leute mehr als andere. Der eine ist herzlich und kann auf alle zugehen, aber der hat dann auch nicht so ein kritisches Bewusstsein. Andere, die haben so ein kritisches Denken. Ich bin auch froh, dass ich Brüder habe, auf deren Urteil ich mich verlassen kann, von denen ich weiß, die können das durchschauen. Wie ist das mit Geistesbewegungen heute, mit theologischen Fragen? Das weiß ja nicht jeder. Und dann ist gut, man hat Leute, denen man vertrauen kann, wo man drauf hören kann. Soll man da dem sich öffnen? Ist das gut? Ist das weniger gut? Wir sind heute auch dankbar, dass wir eine Fülle von Literatur haben, von Büchern, die uns helfen, hier ein wenig durchzusehen durch den Nebel der Zeit. Aber ich bin überzeugt, dass Gott uns leitet. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Soll ich da drauf zugehen? Soll ich nicht drauf zugehen? Ist das eine Falle? Ist das keine Falle? Wir wissen das ja nicht. Wir stehen oft in so vielen Entscheidungen. Ist das eine Verführung oder ist das von Gott? Wir können uns auch nicht bloß von dem bestimmen lassen, ob das uns Eindruck macht, dass wir sagen, das gefällt mir. Das kann erst recht eine Falle sein. Darum muss ich ganz klar wissen, was ist von Gott. Ich muss es durchschauen können. Nehemia hat viermal dieser Versuchung widerstanden. Viermal. Und er hat Nein gesagt. Eine wunderbare Sache ist, dass uns Gott dieses Wörtlein Nein geschenkt hat. Von den Kindern wissen wir, dass das Wörtlein Nein gefährlich ist, wenn man trotz Alter hat. Wenn wir immer Nein sagen, ist schlecht. Aber wir dürfen guten Gewissens auch Nein sagen. Wir dürfen zu Einladungen Nein sagen. Wenn andere uns mitnehmen wollen, dürfen wir Nein sagen. Wir sind ja nicht die ewigen Neinsager. Aber es gibt Dinge, wo wir Nein sagen müssen, um des Glaubens willen. Zur Rettung unseres Lebens, zum Gehorsam im Dienst für unseren Gott. Wir kennen das ja bei dem Micha, der Prophet war zu Ahabs Zeiten. Da hat der König Ahab gesagt, ich bin im Gram, er sagt immer Nein. Aber was soll denn der arme Prophet Micha am Hofe Ahabs, wo so gottlos zuging, denn anders sagen als Nein? Das kann sein, dass wir in einer verkehrten Zeit zu unheimlich viel Nein sagen müssen. Er macht das ja auch nicht demonstrativ, dass er überall rumläuft und sagt, ich bin gegen dies und bin gegen jenes, sondern als er eingeladen wird, sagt er Nein und macht die Türe zu. Nein. Wir müssen nicht mit allem uns auseinandersetzen. Wir müssen auch nicht alles durchschauen. Nehemia wusste auch nicht, warum das nicht ist. Er sagte einfach nein und macht die Tür zu. Gut. Auch das gehört dazu. Er war nicht bloß ein grandioser Baumeister. Er war auch nicht bloß nur ein guter Organisator, sondern auch ein Mann, der in der richtigen Stunde Nein sagen konnte. Und ich hoffe, das war mir wichtig heute, dass das in Ihr Leben hineinspricht, in ganz konkrete Dinge, wo Sie sagen, das gibt mir wieder Klarheit. Mut, jetzt in ganz bestimmten Dingen meines Lebens Nein zu sagen und meinen Weg fröhlich weiterzugehen. Nun kommt das Nächste, Vers 5 bis 7. Jetzt kommt die böse Nachrede. Der Sanballat, das ist ein Schuft. Der Sanballat, der sagt, aha, aha. Also, wissen Sie, ich rede ja jetzt über die Sache nicht, aber es liegt einem immer wieder nah, was ich habe das aus manchen Gesprächen gespürt, wie das auch an Ihr Ohr dringt. Ja, wollt ihr denn mit der Gründung von Hilfe für Brüder vielleicht eine Gegenkirche bauen oder was? Nein, wir wollen den armen Menschen der dritten Welt helfen, sonst gar nicht. Also erstaunlich, wie die Gerüchte ins Kraut schießen. Wie hier die Gerüchte ins Kraut schießen, hat immer, das machst du ja nur, um dich selber zu profilieren. Das machst du ja nur, weil du König werden willst. Du willst ein Pöstchen haben. Das machst du ja nur. Jetzt wird das ganze gesegnete Reichsgotteswerk wird mies gemacht. Ist erstaunlich. Das, was wir neulich in Indien erlebt haben, in Bangalore, wo ich gerade dabei war, wo ein wunderbares Missionswerk, das von einem jungen Christen geführt wurde, in einer ganz hundsgemeinen und fiesigen persönlichen Attacke haben die den abgesetzt. Der hat einen großen Fehler gemacht. Dieser junge Evangelist hat, ein wenig unerfahren, hat die angestellten Evangelisten alle in sein Komitee reingenommen. Und dann kam der Tag, wo die im Komitee sagten, der Chef kann gehen. Echt? Haben sie ihn rausgesetzt. Und er war die geistlichste Person. Er war der wirkliche demütige Diener. Und ich bin mit ihm im Flugzeug von Pune nach Bangalore zurückgeflogen. Und wir haben miteinander gerungen. Und ich sagte, der Herr wird deinen Weg in die Weite führen, auch wenn du nochmal ganz neu beginnen musst. Das ist so schwer, was Menschen kaputt machen können, besonders im Reiche Gottes. Man erlebt da zuweilen böse Dinge. Und hier ist interessant, wie er auf dieses Gerücht reagiert. Er sagt ganz ruhig, ohne große Gegenattacke, es ist nicht wahr. Manchmal wird uns sogar dies nicht einmal möglich sein. Wir können gar nicht auf alle falschen Gerüchte antworten. Aber wir können nur sagen, es ist nicht richtig. Und das genügt. Der Herr wird das zurechtbringen durch gute und böse Gerüchte. Wir sollten auch hier ein wenig nimmer drauf hören, was da an Einzelnen läuft, hier und da gesprochen wird. Wir sollten uns erkundigen, dann wissen, was ist los. Es ist nichts von dem geschehen, was du sagst. Du hast es in deinem Herzen ausgedacht. Vers 8. Und dann kommt noch ab Vers 10 die dritte Versuchung. Mit einer falschen Freundschaft. Einer, der gehörte zu den engen Freunden Nehemias. Der geht dort ins Haus und offenbar hat er mit dem öfter gesprochen und hat auch auf dessen Urteil etwas gegeben. Und er sagt, Nehemia, jetzt wird's gefährlich. Jetzt ganz schnell in den Tempel, versteck dich und dort bist du sicher und dann kann nichts passieren. War wirklich ein gut gemeinter Rat und in der Panik der damaligen Angriffe könnte man sagen, war ja ein guter Rat. Unterwirf dich ihm. Diese Versuchung war noch einmal riskant und konnte auch das geschehene Werk gefährden. Dieser Mann sagt, ich bin Prophet. Gott hat es mir gezeigt. Er war gar kein Prophet. Der Mann hat nur seine eigenen Gedanken erzählt. Fallen Sie doch nicht auf jeden herein, der heute sagt, er rede im Namen Gottes. Manche Leute, die kriegen schon das richtige Herzklopfen, wenn einer kommt und sagt, er hätte einen Traum gehabt. Ich habe auch schon Träume gehabt, aber Gott sei Dank muss ich nicht auf meine Träume hören, sonst kann ich mich nach dem Wort der Bibel richten. Wer Träume hat, der folge Träumen. Wer das Wort hat, der folge dem Wort. Ich glaube gar nicht, dass Gott es heute nötig hat, durch Träume zu reden, da Gott durch sein Wort so glasklar redet, was heute zu tun ist. Gibt's Leute, die sagen, aber mit Israel, das wird schon wichtig, 40 Jahre, denn 40 Jahre ist immer, wir glauben doch nicht an Zahlensymbolik, Mensch. Wir hören doch nicht auf diese Zukunftswahrheit. Das sind drei Planeten hintereinander in einer Kette. Jetzt kommen Erdbeben, jetzt wird's gefährlich. Seit wann schauen wir auf die Sterne? Sind wir denn Astrologen oder was sind wir allmählich? Wir wollen auf das Wort hören. Viele werfen sich zu Propheten auf und sagen, sie hätten was entdeckt und gehört. Wie schnell das auch wieder vergeht, dann ist das vorbei. Wir brauchen doch nicht drauf hören. Hier geht es um einen Rat, der so gut gemeint aussieht, weil er um den Schutz Nehemias bekümmert ist. Und dabei ist er nicht von Gott. Besonders brauchen wir uns nicht zu verstecken. Der Herr wird uns bewahren und beschützen. Das gilt auch, wo wir in schwieriger Lage sind. Wir denken immer wieder im Missionsdienst, wenn unsere Leute draußen sind, sie brauchen sich nicht schützen. Der Herr wird sie bewahren. Und sie stehen unter seinem Schutz. Das war bei dem Markus Sattler so schön in seinem Brief, den ich Ihnen am Ostertag, dort vor Ostermontag vorgelesen habe, wo er sagt, wer unter dem, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, so Schatten über meiner rechten Hand, dass ich unter der Bewahrung Gottes lebe und bei ihm bin. Dann brauche ich gar nicht nach der Tuberkulose verseuchten Milch schauen und nicht mich bekümmern über die Bakterien im Kaffee und über den Dreck im Brot, sondern ich lebe aus Glauben und werde bewahrt im Glauben. Das sind alles Gefährdungen des Werkes Gottes. Wie viele sind unbrauchbar geworden, weil sie übertriebene Angst hatten, weil sie sich von anderen warnen ließen. Wart, das ist gefährlich. Nichts ist so gefährlich als wie ihr Bett. Die meisten Leute sind im Bett gestorben. Es ist da, wo man sich frei hinauswagt, in den Ruf Gottes. Da, jedes Mal werden Sie das erleben. Uns ist es immer so bei diesen Straßeneinsätzen gegangen, dass es die herrlichen Erfahrungen waren, wenn man bewegt nach Hause geht und sagt, der Herr, warum uns her? Man versteht das gar nicht. Wie die, was waren das, so 6 Punks durchgezogen sind. Sie hätten doch uns in die Luft lassen können, uns kläglichen Chor. Und sie sind lautlos abgezogen. Wie der Herr wirkt, überströmend. Man kann nur staunen. Dieser Nehemia in seinem ganzen Tun ist ja immer auch ein Zeuge des Glaubens für uns, ein Vorbild. Und wie im Alten Testament die ganzen Gestalten ja wieder Vorbilder auf Jesus sind, das können wir bei Jesus noch am allerbesten erkennen, wie er nie sich beugte unter Druck, nie einem falschen Ratgeber das Ohr lieh. Ja, wie kann ich denn das unterscheiden? Ich kann es nur unterscheiden durch ein geistliches Gespür, dass ich die Stimme meines Herrn unterscheiden kann von der Stimme eines Mietlings. So wird es in der Rede vom guten Hirten bezeichnet. Ein Mietling, das ist nur ein gekaufter Hirte, der hat nicht die richtige Hirtenstimme. Ich will wissen, wo spricht mein Herr? Und auch heute, wo viele hierhin und dorthin rennen und sagen, da musst du es hören und das musst du noch wissen. Halt, höre die Stimme deines Herrn. Steh du an deinem Platz und diene deinem Herrn unerschrocken. Es ist schwer, das Werk des Herrn auszurichten. Und jetzt wieder. Setzen wir es fort von unseren Predigten, ganz gleich, ob du in deiner Familie, in deinem Beruf, in deinem Hauskreis, deinem Herrn dienst, mach ganz getrost und unbekümmert weiter. Schon jedes Unternehmen ihres Hauskreises, die Besuchsaktion, die sie machen, die hat so viel Abhaltungsgründe, so viel Hindernisse, machen sie fröhlich weiter. Wir wollen uns dabei wieder anspornen lassen von dieser Nehemia-Geschichte. Und sie haben das Werk vollendet. Das ist wunderbar, dass wir durch alle Widerstände, durch alle Feindschaft hindurch das Werk vollenden dürfen. Die Gefahr liegt nur immer wieder darin, dass wir uns aufhalten lassen durch den Streit und den Zank mit all den Leuten, die da dazwischen beffen. Und das hilft nichts. Die kann man auch nicht überzeugen. Die werden sie auch nicht belehren können. Trotzdem möchte man ja nicht schweigen. Der Herr gebe uns das richtige Wort im richtigen Augenblick. Schön war für den Nehemia, er sagt, ich fliehe nicht. Ich will, es geht ja nicht um mein Leben. Und wenn ich sterbe, dann lässt es Gott geschehen. Das ist wichtig. Darum hat er keine Angst. Gott hat die Umstände meines Sterbens geordnet. Das macht ihn ruhig. Ich merkte, heißt im Vers 12, dass nicht Gott ihn gesandt hatte. Der Herr gebe uns in jeder Stunde dieses klare Urteil über Menschen. Sie wollten eigentlich ihn nur verhöhnen. Sie wollten nachher ihn lächerlich machen und ihn verspotten. Und es ist dann wunderbar, in dem Augenblick, in 52 Tagen war dann die Mauer fertig. Es war ein grandioses Werk, dass in unserer Zeit das Reich Gottes gebaut wird und doch so viel geschehen darf, das ist immer wieder enorm und wunderbar. Ich bin auch überzeugt, dass in diesen Tagen Großes geschieht. Wir hätten jetzt noch erzählen müssen von Glaubenswerken unserer Tage. Erzählt auch Bruder Klapproth, Bruder Kiene, ganz anschaulich aus eurer Arbeit, was ihr da erlebt habt, wenn ich da denke, in der Klostermühle, alle Hindernisse hindurch. Alle Feindschaft hat man ein Werk aufgebaut. Man hatte kein Geld, man hatte keine Unterstützung und man hatte keine Baugenehmigung und wartete und wartete. Es ist ja merkwürdig. Selbst unser Bauvorhaben, unser klitzekleines Bauvorhaben mit 320.000 Mark da oben im Dobelgarten ist ja seit Monaten stillgelegt. Wir Schwierigkeiten mit den Nachbarn haben. Und der Herr führt uns ins Gebet. Wir brauchen das. Die Nachbarn wollen, dass da oben nicht mehr gespielt wird. Verständlich. Wir brauchen den Dobelgarten. Und der Herr zeigt immer wieder, das geht da durch. Seit 80 Jahren ist da oben ein Spielplatz, bevor da oben Häuser überhaupt gestanden sind in der Nachbarschaft, war immer nur als Spielplatz von den Stuttgarter Kaufleuten eingerichtet, dass die Lehrlinge abends spielen können. Jetzt soll das weg sein. Das ist für unsere Gemeinde lebensnotwendig. Unsere jungen Leute brauchen Fußball. Beten ist wichtig, aber Fußball ist auch wichtig. Und gehört auch zur Gemeinde Jesu und zum Reich Gottes. Und wissen Sie, es geht überall durch so viel Glaubensproben hindurch. Wenn wir erzählen wollen, was wir manchmal hier schon in der Gemeindearbeit an Schwierigkeiten gab, mit Verwaltungsschwierigkeiten und Finanzschwierigkeiten, so oft ging das in der Stille ab. Aber das ist so wunderbar, dass man hier lernt, der Herr erhört Gebet und der Herr bekennt sie zu seiner Sache. Und am Ende staunen die anderen, sagen, wie haben die das überhaupt fertig gebracht? Das versteht man rückblickend überhaupt auch nicht. Dass es überhaupt möglich war, weil der Herr die Weichen stellt und das geschehen lässt. Und dann hängen sie die Türen ein und das steht und niemand kann mehr etwas tun. Aber sie stellen Wachen auf. Im Reiche Gottes, im Werk Gottes muss man sehr wachsam sein. Der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und will das Werk zerstören. Er will sich einschleichen und irgendwo da drin wieder alles durcheinander bringen. Wir wollen wachsam sein, dass der Feind nicht das zerstören kann. Ist genügt, es waren Andeutungen für Sie heute Abend, darüber nachzudenken, wo das bei Ihnen kommt und wo bei Ihnen die Auseinandersetzungen da sind. Es ist so wunderbar, dass wir dieses Buch Nehemia haben als eine Anleitung, wie man Reich Gottes baut. Und wie das Werk des Herrn auch am Ende des 20. Jahrhunderts gebaut wird. Nicht nur in der Mission und nicht nur in der Diakonie und nicht nur in der Evangelisation, sondern auch zu Hause, da wo sie kämpfen, dass ihre Kinder zum Glauben kommen, da wo sie Missionsarbeit treiben in ihrer Nähe, da wo sie unter ihren Kollegen Zeugnis geben, vielleicht sind sie in einem kleinen Bibelkreis oder sonst. Da hörte ich jetzt von einem, der auch, meist hörte die Kassetten von unserem Gottesdienst, so ein junger Abteilungsleiter in der Mikroelektronik, eines der aufstrebendsten Fabrikationen, so ein Stuttgarter Raum. Und ein Viertel seiner Belegschaft gehört jetzt schon zum Gebetskreis, einer ganz weltlichen Firma. Ein Viertel seiner Abteilung besucht den Gebetskreis. Das Reich Gottes gebaut in seiner Firma. Ganz schlicht, ist ein ganz ruhiger Mann, das traut ihm gar nicht zu, wenn der am Sonntag als in unserem Gottesdienst sitzt. Ein junger Mann. Und so möchte ich Ihnen einfach Mut machen, es ist das Werk des Herrn, es ist ja gar nicht unser Werk, sondern der Herr will sowas tun in unseren Tagen. Und dass da ein paar Leute sind im Süddeutschen Rundfunk, sind es ja vier, die sich zur Gebetsgemeinschaft treffen, darunter der Personaldirektor. Das ist, dann fangt man mal an. Und dann irgendwo, dann machen Sie Ihren Hauskreis und das ist schwer, das ist schwer. Aber Sie brauchen ja nicht müde werden. Sie brauchen sich nicht gleich verunsichern lassen. Machen Sie tüchtig weiter und bleiben Sie dran.